Ich denke, wir sollten uns alle wünschen, dass die Entscheidung nicht auf dem Schlachtfeld fällt. Ich hoffe darauf, dass politische Akteure, und zwar gerade auch auf europäischer Seite, sich der Realität stellen. Dass es wichtig ist, Dinge ganz nüchtern zu analysieren, fernab von Moral und Ideologie. Das hört sich brutal an, ist es aber gar nicht, weil wenn man aufgrund von nüchterner Analyse nach Lösungen sucht, kommen sie aus so einer fürchterlichen Situation wie jetzt vermutlich schneller raus, als wenn sie auf irgendwelchen moralischen und ideologischen Grundsätzen bestehen. Also sagen wir so, ich bin innerlich zerrissen zwischen Hoffnung und Wut. Und ich fange mit der Wut an. Wenn es denn tatsächlich so kommen sollte, dass die Ukraine eben kein NATO-Mitglied wird und man damit eine Voraussetzung geschaffen hat, damit das friedlich zu lösen ist, dann frage ich mich, warum man das nicht vor 3,5 Jahren hätte machen können. Guter Journalismus ist mit aller Macht versuchen herauszufinden, was ist. Guter Journalismus ist, einen so breiten Blick, also einen Panoramablick zu entwickeln und nicht nur in eine Richtung zu schielen. Und guter Journalismus ist auf jeden Fall, Perspektivwechsel vorzunehmen. Wie viele Deutsche sich mit dem Gedanken tragen, auszuwandern bzw. schon ausgewandert sind, das schockiert mich zutiefst, weil das ist etwas, was ich so, jedenfalls in meinem Land, noch nicht erlebt habe. Das halte ich für das größte Problem innerhalb unserer Gesellschaft, dass Menschen nicht mehr vorkommen mit dem, was sie denken, weil es gerade nicht auf der Hauptstraße sich abspielt, dass Menschen sich nicht ernst genommen vernachlässigt fühlen und eben veralbert mit Blick auf Informationen. Ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Konstruktion unendlich wichtig, fast unabdingbar für ein demokratisches System. Ich finde nur, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er sich jetzt geriert, sich nicht mehr an seinen gesetzlichen Auftrag hält. Ich glaube, ein großes Missverständnis ist zu glauben, dass Putin keine Unterstützung hat. Und das liegt nicht daran, dass man sagt, ja wunderbar, der hat den Krieg begonnen, sondern es liegt einfach daran, dass Putin, da muss man ja mal dran denken, dass Putin zu einem Zeitpunkt russischer Präsident geworden ist, als das Land komplett da niederlag. Vorher war Jelzin, hat Ausverkauf betrieben ohne Ende. Es war von Staatlichkeit nicht mehr die Rede. Also das einzig Verlässliche waren irgendwelche kriminellen Strukturen, Mafia und so weiter. Es war unglaublich. Man kann sich das von hier aus nicht vorstellen, welche Zustände dort herrschten. So, und dann kam Putin. Ukrainer und Russen haben ein ganz eigenes Verhältnis. Dafür, also da könnte man eine Stunde drüber einen Vortrag halten. Historisch, emotional, überhaupt. Es gibt kaum eine Familie, die nicht irgendwie Querverbindungen hat. Russen und Ukraine ist einfach sehr, sehr, sehr speziell. Ein Frieden in Europa ohne Russland funktioniert nicht. Und gegen Russland schon gar nicht. Solange Russland nicht zu Europa gehört, wird es nicht möglich sein, die Ukraine zu Europa zu zählen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Ungefiltert, ungeschnitten, ausführlich, sozusagen raw and uncut. Ausführliche Gespräche mit den interessantesten Persönlichkeiten der Gegenwart zu den interessantesten Themen der Gegenwart, aber auch über das Leben, über Gott und die Welt. Einfach über alles. Und da möchte ich Frau Gabriele Krone-Schmalz als unseren ersten Gast begrüßen. Gabriele Krone-Schmalz kennen Sie vielleicht, ziemlich sicher, aus der ARD. Sie war vor allem ARD-Korrespondentin in Moskau. Zu ihrem Hintergrund, sie ist 1949 geboren in Niederbayern, in Lamm, hat dann in Köln Abitur gemacht. Begonnen hat sie dann ihre journalistische Karriere beim WDR. Nebenbei studiert osteuropäische, mittlere und neuere Geschichte, Slawistik und politische Wissenschaften. 1977 hat sie dann eine Dissertation vorgelegt, Titel «Vom Kiewer Reich zum Kalten Krieg. Vorstellungen von Russen und Russland im Schulfunk nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, beim Westdeutschen, Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk sowie Radio Bremen». Seit 1978 ist sie Redakteurin bei zahlreichen Rundfunk- und Fernsehsendungen. 1987 trat sie diese berühmte Korrespondentenstelle in Moskau an, während dem Kalten Krieg, wo sie dann als erste westliche Journalistin Michail Gorbatschow interviewen konnte, als vielleicht Highlight ihrer Karriere. 1991 kehrte sie dann nach Deutschland zurück. Im selben Jahr erschien ihr Buch «An Russland muss man einfach glauben». In der Folge ließ sie sich ein Jahr beurlauben. Zwischen 1992 und 1997 hat sie die ARD-Sendung «Kulturweltspiegel» moderiert. Danach folgten Lehrtätigkeiten an Universitäten, vor allem aber auch zahlreiche Bücher und mehrere Auszeichnungen. Frau Gabriele Krone-Schmalz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns mitmachen. Ich möchte trotz allem, trotz diesem reichen Leben, mit diesen vielen Themen, die wir besprechen könnten, möchte ich eigentlich gerne mit der Aktualität beginnen. Wir haben Mittwoch, 20. August, ja, richtig. Wir hatten eben gerade den Alaska-Gipfel. Putin und Trump, die beiden Präsidenten, haben sich getroffen. Dann im Weißen Haus in Washington sind mehrere Staats- und Regierungschefs Europas bei Trump aufgetaucht, haben mit dem US-Präsidenten ebenfalls gesprochen, ein Meeting abgehalten, darunter auch der ukrainische Präsident Zelensky. Was nehmen Sie mit aus diesen Treffen? Was ist da vielleicht das zentrale Ergebnis für Sie und wie bewerten Sie diese Treffen?
Das zentrale Ergebnis für mich ist, dass Russland und die USA oder umgekehrt wieder miteinander reden, und zwar substanziell miteinander reden. Das kommt mir auch in der politischen und auch in der medialen Bewertung viel zu kurz. Das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Man hätte ja auch weiter mit Sanktionen um sich hauen können oder darauf bestehen, dass Putin als Kriegsverbrecher auf jeden Fall verhaftet werden muss, je nachdem, wo er auftaucht, etc. etc. Dass die beiden Mächte, um die es, auf die es auch ankommt, ob uns das passt oder nicht, ist eine andere Frage, dass die miteinander umgehen. Und zwar vertrauensvoll miteinander umgehen. Das wird meines Erachtens auch unterschätzt. Man kann nur etwas erreichen, wenn man ansatzweise sich vertraut oder wenn man sich darum bemüht, Vertrauen aufzubauen, sonst läuft das nicht. Bestes Beispiel für mich ist immer, wenn Sie an Hans-Dietrich Genscher, den langjährigen deutschen Außenminister, und den sowjetischen Außenminister Schewardnadze denken, wenn die beiden sich nicht ziemlich vertraut hätten, aufgrund ihrer persönlichen Geschichte etc. etc., dann wäre das mit der deutschen Vereinigung nicht so reibungslos gelaufen. Davon bin ich fest überzeugt. Also das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, dass Bewegung daran gekommen ist, was mich als Deutsche und Europäerin irritiert ist, dass die Bewegung nicht von Europa ausgegangen ist, dass diese Initiativen eben nicht in Berlin oder in Paris oder in Brüssel gestartet sind, sondern dass man auf Trump warten musste, der dann in Washington damit anfängt und damit, wenn man so will, fast ein Tabu gebrochen hat.
Mhm. Kann Trump Frieden herbeiführen? Wie beurteilen Sie seine Ukraine-Strategie?
Das ist schwer zu sagen, weil ich bin nicht der Erste und Einzige, der sagt, es ist ein wenig erratisch hin und wieder. Ich denke schon, dass ein Interesse deutlich ist von Trump. Er will das loshaben, er will das vom Bein haben, was da ein amerikanisches Engagement in der Ukraine ist. Er will auch, denke ich, in aller Vorsicht, weil ich kann auch nicht in sein Hirn gucken, aber alles spricht dafür, dass er mit Russland ein vernünftiges, praktikables Verhältnis herstellen möchte, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, ganz sicher, und um freie Bahn zu haben, sich mit China beschäftigen zu können. Ich denke, das sind so die groben Grundzüge, die Trump bewegt. Und es macht ja auch keinen Sinn, das so laufen zu lassen.
Glauben Sie an eine Verhandlungslösung? Glauben Sie, dass dieser Krieg mit einem Deal endet oder wird die Entscheidung auf dem Schlachtfeld fallen?
Ich denke, wir sollten uns alle wünschen, dass die Entscheidung nicht auf dem Schlachtfeld fällt. Ich hoffe darauf, dass politische Akteure, und zwar gerade auch auf europäischer Seite, sich der Realität stellen. Davon auszugehen, dass die Ukraine einen Krieg mit Russland gewinnen kann, was immer das im Einzelnen heißen soll, war aus meiner Sicht von Anfang an absolut unrealistisch. Es sei denn, es wird ein Weltkrieg draus und die NATO hängt mit drin. Dann sieht die Sache anders aus, aber ob wir uns das wünschen sollten, ist wieder was anderes. Also sich der Realität zu stellen, dass das nicht möglich ist. Sich auch der Realität zu stellen und unabhängig davon, dass Putin das gesagt hat, muss ja nicht alles falsch und schlecht sein, was der sagt, halte ich es auch für absolut sinnvoll und realistisch, sich über die Ursachen dieses Krieges Gedanken zu machen, auch völlig unabhängig davon, wer das Völkerrecht gebrochen hat oder nicht. Das ist unbestritten. Trotzdem geht es darum, wenn man an einer nachhaltigen Lösung interessiert ist, sich mit den Ursachen zu beschäftigen. Ja. So, und diese Ursachen zu analysieren und dann in Verhandlungen das versuchen auszuräumen. Sonst hat ein nachhaltiger Frieden ganz sicher keine Chance. Deswegen finde ich es auch so abartig, auf einem Waffenstillstand herumzureiten. Natürlich ist es menschlich gesehen wunderbar, sich vorzustellen, die Waffen schweigen, keine Bomben fallen, perfekt. Aber was heißt denn das mit Blick auf Nachhaltigkeit oder mit Blick auf die Verhandlungen? Wenn man einen Waffenstillstand hätte, dann ist der Druck, mit Verhandlungen zu Ende zu kommen, eigentlich weg. Unabhängig davon darf man auch nicht außer Acht lassen, dass Russland schlechte Erfahrungen gemacht hat, sich auf Zusagen der westlichen Staaten einzulassen. Stichwort Minsk II, aber das nur in Klammern. Also warum sollte man sich auf sowas einlassen, nur darauf zu warten, dass die Zeit genutzt wird, die Ukraine wieder voll zu pumpen mit Material und Waffen etc. etc. Und was ich glaube, was man auch nicht unterschätzen sollte, ein Waffenstillstand kann immer mal gebrochen werden. Mit Absicht, als Provokation, aus Missverständnis, was auch immer. Und dann, in dieser Situation, fängt man nicht bei Null, sondern unter Null wieder an. Und das halte ich für ein viel, viel größeres Risiko. Also ernsthaft Verhandlungen und dann möglichst schnell.
Wie lesen Sie die Auftritte dieser europäischen Vertreter in Washington? Glauben Sie, auch vielleicht Zelensky, glauben Sie, die Europäer und Zelensky, die glauben tatsächlich noch daran, dass man Russland militärisch besiegen kann?
Das kann ich nicht beantworten, weil ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass man, wenn man vernünftig analysiert, das in der Tat glauben kann. Also höflicher kann ich das nicht ausdrücken. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist mental leicht überschaubar.
Was muss man vielleicht, wenn man das zu Ende führt, was muss man vielleicht über Russland wissen, über die andere Seite am Verhandlungstisch, damit man eben zu einem Deal kommt, zu einer Lösung dieses Krieges? Was muss man da zentral von Russland wissen? Was sind da die Eckpunkte?
Ich denke, der wesentliche Punkt ist, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, vernachlässigt worden ist, Sicherheitsinteressen Russlands ernst zu nehmen. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, Russland, dieses Riesenland, ist ja Quatsch, wir sollen das bedrohen. Das sieht aus russischer Sicht anders aus. Und wenn man guckt, wie die NATO drumherum sich präsentiert hat oder stationiert hat, ist das ja auch aus russischer Sicht gar nicht so weit hergeholt. Außerdem, die Befindlichkeit eines Staates ist ein wesentlicher Punkt, wenn man zu nachhaltigen Lösungen kommen will. Ob das dann tatsächlich so ist, spielt eine nicht untergeordnete Rolle, aber nicht die alleinige Rolle. Also auf gut Deutsch, wenn jemand sagt, die NATO bedroht doch nicht Russland, das mag ja sein. Aber wenn Russland sich durch die NATO bedroht fühlt, weil bestimmte Anzeichen so und so sind und sie aus russischer Sicht so und so interpretiert werden, dann hat man das zur Kenntnis zu nehmen, wenn man vernünftig diplomatisch damit umgehen möchte. Also ich denke, die aus russischer Sicht an einer Neutralität, wie auch immer geartet, jedenfalls keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, wird kein Weg dran vorbeigehen. Und ich denke auch aus russischer Sicht, dass die jetzt von Russland besetzten Gebiete, schon gar die Krim, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, dass die jedenfalls de facto im Moment ganz sicher nicht an die Ukraine zurückgegeben werden. Davon gehe ich aus.
in diese Richtung tendieren ja immer wieder Voten von US-Seite. Trump, Rubio äußern sich immer wieder ein bisschen in diese Richtung. Neutralität, kein NATO-Beitritt, Krim, definitiv russisch. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Oder im Zeitpunkt dieses Gespräches wissen wir noch nichts weiter. Aber mich interessiert, wie sieht Ihre aktuelle Gefühlslage aus, wenn Sie an diesen Krieg denken? Ist das der Anfang einer Entspannung, dass sich der Osten und der Westen wieder annähern? So ein quasi ein Revival, haben Sie eine Déjà-vu-Erfahrung zu diesen Gesprächen zwischen Reagan und Gorbatschow in Genf? Ich glaube 1985 war das. Haben Sie da ein bisschen die Hoffnung, dass es auf Entspannung rausläuft?
Also sagen wir so, ich bin innerlich zerrissen zwischen Hoffnung und Wut. Und ich fange mit der Wut an. Wenn es denn tatsächlich so kommen sollte, dass die Ukraine eben kein NATO-Mitglied wird und man damit eine Voraussetzung geschaffen hat, damit das friedlich zu lösen ist, dann frage ich mich, warum man das nicht vor 3,5 Jahren hätte machen können. Das war damals im Dezember 21 ein wesentlicher Knackpunkt. Da hat man sich in Washington noch drüber hinweggesetzt und gesagt, zusammengekrachte Macht, Supermacht Russland, was sollen die schon anstellen? Also das ist nicht verhandelbar. So. Das macht mich wütend, weil wofür sind diese hunderttausende Menschen auf beiden Seiten gestorben und traumatisiert worden und verletzt worden mit allem Leid, was man sich kaum vorstellen kann? Wozu? Warum? Deswegen wird es ja auch den Ukrainern sehr schwer fallen, jetzt im Grunde mit einem Ergebnis, was man vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren hätte haben können, sich da zurückzuziehen und zu sagen, okay, das war's. Also das treibt mich um. Hoffnung habe ich, weil die Voraussetzung, nach meiner Einschätzung, die Voraussetzung, dass sich überhaupt etwas Richtung friedlicher Lösung ändern kann, besteht darin, dass Washington und Moskau miteinander können. Und die beiden können miteinander. Und ich hoffe nur, dass jetzt aus welchen Gründen auch immer, ob da Gesichtsverlust eine Rolle spielt oder was weiß ich, dass da die EU, auch Deutschland, nicht allzu sehr querschießt, sondern dass sie nachvollziehen können, dass das die Basis ist dafür, dass es uns gut geht. Ich begreife überhaupt nicht, mit welcher Chuzpe sich sowohl Medienvertreter als eben auch gerade politische Entscheidungsträger hinstellen und uns der Bevölkerung weismachen wollen, dass Russland die ganze Ukraine besetzen will oder über die Ukraine hinaus Europa angreifen möchte. Das entbehrt wirklich jeder Grundlage, wenn man die Dinge nüchtern analysiert. Ich kann das jetzt auseinandernehmen, aber muss ja vielleicht auch nicht sein. Davon müssen wir jetzt langsam mal runter und ganz nüchtern und real analysieren, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, was wem wie weh tut. Das wird verschiedenen weh tun, auch uns. Ukraine, Russland auch, wenn es vernünftig nachhaltig sein soll. Aber sich damit auseinanderzusetzen und nicht irgendwie rum zu moralisieren oder zu ideologisieren, das hilft niemandem und den Ukrainern am allerwenigsten.
Sprechen wir über Sie, über Ihr Leben, über Ihre Kindheit. Sie sind aufgewachsen in Niederbayern. Sie haben übrigens ein sensationelles Buch geschrieben. Es könnte eigentlich aktueller fast nicht sein. Da hat so viele Weisheiten drin, die auch für die Gegenwart zutreffen.
Aber ist das schon so alt?
Was hat Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend entscheidend geprägt? Wie wurden Sie quasi, wer Sie heute sind?
Ich glaube tatsächlich, dass mein Elternhaus mich sehr geprägt hat. Ich hatte fantastische Eltern, die uns Kinder ernst genommen haben, die sich auf uns eingelassen haben. Da konnte man sich wie in so eine Hängematte einfach fallen lassen, dass sie einen aufgefangen haben, dass sie einen stabilisiert haben. Simples Beispiel, ich glaube, davon profitiere ich heute noch. Meine Eltern haben gesagt, wenn ich irgendwas gesagt oder argumentiert habe, was mit dem, was sie gesagt haben, überhaupt nicht übereinstimmte, dann haben sie mit mir debattiert und haben mir meine Meinung auch gelassen, wenn ich daran gearbeitet habe, ja. Also wenn ich versucht habe, eben die Dinge zusammenzuziehen, die dafür alles eine Rolle gespielt haben. Es war wirklich eine ernsthafte Debatte. Ich glaube, das stabilisiert Kinder ungemein, wenn sie ernst genommen werden. weil Sie das meinen Geburtsort im Bayerischen Wald ansprechen. Ich bin halbe in diesem Ort in Lahm und in Köln aufgewachsen. Aber in diesem Ort Lahm war die tschechoslowakische Grenze war direkt da. Also auf Deutsch der Bahnhof, der endete da mit Prellbock. Da ging es nicht weiter. Mhm. Also die Teilung der Welt damals zwischen Ost und West, der eiserne Vorhang, der war für mich greifbar. Wenn ich also auf meinen Lieblingsberg geklettert bin, dann war da oben auf dem Grat, kann man sagen, verlief die Grenze. Nicht besonders doll gesichert, aber es waren immer gut sichtbar Schilder, halt ne, Landesgrenze und wenn man da drüber ging, dann, was weiß ich, von der Schusswaffe gebraucht oder irgendwie. Es war also bedrohlich. Mhm. So etwas hautnah mitzukriegen, macht, glaube ich, noch mal was anderes mit einem Kind, als wenn man das nur hört. Mhm.
Wie haben Sie damals über den Osten gedacht? Wie haben Sie diese andere Welt damals wahrgenommen? Vielleicht, ja, was hat Sie da bewegt? Was waren da Ihre Gedanken?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie meine Eltern mich oder uns erzogen haben und begleitet haben, dass ich mir gedacht habe, ich weiß so wenig darüber und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Teil der Welt aus lauter Bösen und ein Teil der Welt aus lauter Guten besteht. Das war mit Sicherheit auch der Beweggrund, warum ich osteuropäische Geschichte studiert habe und warum ich mich mit dieser Gegend der Welt intensiver beschäftigt habe. Man kann es auch flapsig sagen, ich war irgendwie nicht blöd genug, das alles zu glauben, was man mir da so weismachen wollte. Ja, in Zeiten des Kalten Krieges war ja Propaganda oder man kann es auch freundlicher ausdrücken, auf beiden Seiten durchaus das Normale. Mhm. Ich wollte den Dingen auf den Grund gehen. Ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung für den Beruf.
War das der ausschlaggebende Grund, wieso dass Sie im Journalismus gelandet sind?
Ich denke schon. Jetzt gar nicht mal unbedingt nur mit Blick auf den Osten, der so verschlossen war oder so geheimnisvoll oder so bedrohlich oder wie auch immer. Insofern, da hilft es dann immer, wenn man konkrete Menschen kennenlernt. Ich war halt ein neugieriger Mensch. Ich wollte wissen, warum was wie zusammenhängt, warum wer wie reagiert oder agiert, hat sich so ergeben. Ich denke auch, dass es ein wesentlicher Grund war, in den Zeiten, als wir in Köln wohnten, meine Eltern, mein Bruder und ich. Das war ja so in den, sagen wir mal, 50er, 60er Jahren, war es zwar eine Stadt, aber nicht so weltoffen, wie man das jetzt heute vielleicht erwartet. Also auf gut Deutsch, wenn da Ausländer rumliefen, dann fiel das auf. So. Mein Vater war Konzertmeister im Symphonieorchester des Westdeutschen Rundfunks, ein Künstler durch und durch, ein wunderbarer Mensch. Hab viel, viel, viel von ihm gelernt, bin dankbar, dass es den gab. Der hat von draußen hat er Leute mit nach Hause gebracht, zum Beispiel eine Inderin. Hat sie angesprochen, hat gesagt, wollen Sie mal eine deutsche Familie mit Kaffee trinken und so. Dann sieht man Menschen, die ganz anders aussehen, die einen ganz anderen Erfahrungshintergrund haben. Und bei diesen Leuten waren eben auch zwei Russen, die in der benachbarten, was war das damals, nicht Generalkonsulat, sowjetische Handelsmission, glaube ich, war das. Und die haben sich einfach auf der Straße getroffen und mein Vater hat zwei Russen mit nach Hause geschleppt. Das war wahrscheinlich, wenn das einer gewusst hätte, subversiv damals. Aber ich habe einfach als Kind festgestellt, die können ganz normal reden, die sind ganz normal freundlich, die kann man anfassen, ohne dass man sich verbrennt. Also verstehen Sie, was ich meine? Ja, das als Kind mitzukriegen oder eben auch einen Schwarzen, so der, wo ich nicht glauben wollte, dass die Haare wirklich so krüsselig sind und dann fasst man die an und dann sieht man, dass es wirklich so ist. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen albern an, aber ich denke, dass es prägend war, in diesem Elternhaus, in dieser Umgebung, mit diesen Möglichkeiten, mich als junger Mensch entwickeln zu können.
Was war das Wichtigste, was Sie von Ihrem Vater gelernt haben?
Liebe. Der hat einfach alles geliebt und war ein sehr wenig misstrauischer Mensch, was ihm nicht nur Vorteile gebracht hat, aber es macht die Seele leicht, ja, wenn man liebevoll und vertrauensvoll durch die Gegend läuft. Mein Vater war insofern auch eine Ausnahmeerscheinung. Er war, wie gesagt, im Symphonieorchester und damals kam so gerade auf, dass man die Grenzen zwischen E- und U-Musik nicht so eng sieht. Mhm. Und zu der Zeit gab es das damals sehr bekannte Jazzorchester Kurt Edelhagen. Mhm. Und Kurt Edelhagen hat Streicher gesucht, um so eine Produktion zu machen. Und mein Vater war einer der ersten aus dem Symphonieorchester, der gesagt hat, er macht da mit. Also so, ja. Mhm. Oder noch ein Beispiel?
Fühlen sich frei.
Damals kamen ja die Beatles auf. Mhm. Und ich weiß von meinen Schulfreundinnen, dass die Eltern gesagt haben, boah, wie kann man mit dem Krach so viel Geld verdienen? Und fürchterlich. Und ich habe meinem Vater meine erste LP, die ich mir zusammengespart hatte, habe ich vorgespielt und der hat sie sich auch angehört, von vorne bis hinten. Mhm. Und hat jedes Lied mit mir analysiert, jetzt nicht wissenschaftlich, was weiß ich, aber so, dass ich das verstanden habe. Und mir war weit vor den anderen, die da alle ihre Remakes gemacht haben, klar, dass Yesterday wirklich ein musikalisches Juwel war. Also so viel zu meinem Vater.
Mhm. Was war oder was ist für Sie, Sie waren danach Journalistin, also wurden Journalistin. Was ist für Sie guter Journalismus? Worum geht es da? Was ist eigentlich Ihr journalistisches Credo?
Guter Journalismus ist mit aller Macht versuchen herauszufinden, was ist. Guter Journalismus ist, einen so breiten Blick, also einen Panoramablick zu entwickeln und nicht nur in eine Richtung zu schielen. Und guter Journalismus ist auf jeden Fall, Perspektivwechsel vorzunehmen. Mhm. Wenn ich über die Lebensrealität von Menschen berichten will, die nicht meine ist, dann muss ich mich in deren Realität versetzen und muss meine Raster so gut wie möglich ausblenden. Das ist sehr schwer, das weiß ich auch. Aber alles nur aus meiner Warte, alles nur mit meinem Hintergrund, alles nur mit meinen Rastern zu sehen, das verzerrt die Welt. Und mhm. davon kann hin und wieder ganz schön was abhängen.
Mhm. Berichten, schreiben, sagen, was ist, das war das Motto eigentlich von Rudolf Augstein. Ist er ein Vorbild für Sie? Oder Sie fielen mir jetzt gerade spontan ein natürlich. Oder hatten Sie andere Vorbilder journalistisch gesehen?
Es gab damals im WDR eine Journalistin, Carola Stern. Carola Stern war eine der Mitgründerinnen von Amnesty International in Deutschland. Und mit der hatte ich intensive Gespräche, unter anderem auch deshalb. Ich hatte damals, als ich beim Monitor gearbeitet habe, als junge Journalistin, es ging darum, dass wir uns so ein bisschen spezialisiert haben in der Redaktion. Ich war zuständig für Kernenergie und Atomkraftwerke und Wackersdorf und was es da so gab. Und ich war zuständig für Rechtsextremismus und Nationalsozialismus, Neo und so. Und ich war mir so unsicher, weil Monitor hatte sehr, sehr viele Zuschauer, also eine hohe Einschaltquote. Das war damals noch anders als heute. Und ich war mir unsicher, wenn ich über diese Leute berichte, ob ich dann Werbung für die mache oder ob es Aufklärung ist oder wie mache ich das überhaupt? Verstehen Sie, wie ich so?
Klar.
Und da habe ich mich mit ihr ausgetauscht und sie hat mich darin stabilisiert und bestärkt, dass sie gesagt hat, du darfst auf keinen Fall Menschen etwas vorenthalten, weil du im Hinterkopf hast, oh Gott, was könnte das auslösen? Natürlich muss man das beachten. Und verantwortungsvoll damit umgehen. Aber man darf sich nicht als Zensor aufspielen, so nach dem Motto, das blöde Volk begreift das sowieso nicht, reicht ja, wenn ich das weiß.
Das geht so ein bisschen in diesen Graubereich oder in diese Richtung, die Abgrenzung zwischen Information, PR, Propaganda. Absolut. Habe ich natürlich aus Ihrem Buch, diese Frage habe ich mir extra rausgeschrieben, weil Sie sie eigentlich gestellt haben. Sie schreiben da, was unterscheidet PR von Information, was PR von Propaganda? Deswegen die Frage an Sie, haben Sie die Antwort da?
Also ich kann es jetzt nicht so schlaglichtartig machen, aber es ist schon mal viel wert, wenn man sich dessen bewusst ist. Insofern an dieser Hochschule, an der ich ja ein paar Jahre gelehrt habe, fand ich es eine super Idee, dass die sowohl PR und Unternehmenskommunikation als auch Journalismus gelehrt haben. Das haben einige meiner Kollegen irgendwie mit spitzen Fingern angefasst und haben gesagt, also entweder Journalismus oder, aber nein, im Gegenteil. Journalisten sollten genau wissen, was PR kann und will. Und PR-Leute sollten wissen, wie das ist im Journalismus. Dann kann man besser miteinander kommunizieren. Ja.
Wo finden Sie heute noch guten Journalismus? Was lesen Sie?
Das ist jetzt nicht wirklich Ihr Ernst. Ne? Was soll ich da so sagen?
Also Sie sollen natürlich sagen, die Weltwoche ist ja logisch. Aber
ich bediene mich aus verschiedenen Quellen, sagen wir so. Mhm. Und ich bin von manchen, auch gerade Zeitungen, die ich früher auch abonniert hatte, insofern enttäuscht, weil mir die Bandbreite fehlt. Mhm. Ich muss nicht in eine Richtung indoktriniert werden. Ich muss nicht, ich möchte die Bandbreite haben. Das hat früher auch mal, bei einigen gibt es das, glaube ich, ganz sporadisch heute noch, dass man ein Thema so mit Pro und Contra, dass man jemand die Argumente dafür, jemand die Argumente dagegen und dann auf eine respektvolle Art und Weise Argumente austauscht. Mhm. Das würde ich mir wünschen, mhm. weil wir sind doch nichts anderes als Dienstleister in einer mhm. Demokratie, wo die Menschen darauf angewiesen sind, gute Informationen zu kriegen, mhm. sonst können sie sich doch nicht entscheiden, sonst kann man Demokratie vergessen.
Sagen Sie, was ist eigentlich heute das zentrale Missverständnis von Journalisten oder vielleicht einfach, also einfach ja. mich, oder was ist Ihr Ratschlag an einen jungen Journalisten, der jetzt vielleicht bei Zufall im Raum sitzt, was soll man tunlichst unterlassen, was ist der schlimmste Fehler?
Ich glaube, das zentrale Missverständnis ist, Haltungsjournalismus zu betreiben. Mhm. Haltung ist im Prinzip was Positives. Und ich sage auch immer, wenn Haltung zeigen heißt, Rückgrat zu haben oder nicht jeden Tag sein Fähnchen in den Wind zu hängen, dann bin ich sehr dafür, Haltung zu zeigen. Mhm. Aber wenn Haltungsjournalismus heißen soll, sich in einem Meinungsstreit auf eine Seite zu stellen, um Himmels Willen, dann ist das der Anfang vom Ende. Das hat nichts mehr mit Journalismus mhm. zu tun. Dann mhm. sind wir nicht besser als diejenigen in den Ländern, wo wir sagen, na, das kann ja so nicht laufen.
Mhm. Ketzerische Frage, Sie müssen das überhaupt nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen, aber wie denken Sie über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland? Doch, können Sie dazu etwas sagen oder ist das für Sie tabu?
Nein, 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 das beantworte ich sehr gerne. Ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Konstruktion unendlich wichtig, mhm. fast unabdingbar für ein demokratisches System. Mhm. Ich finde nur, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er sich jetzt geriert, sich nicht mehr an seinen gesetzlichen Auftrag hält. Und von daher würde ich alles unterstützen, was darauf hinausläuft, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so zu reformieren, dass die Bandbreite gegeben ist. Es heißt zwar immer, ist ja doch, ne? Also irgendwo kommt dann auch mal 23.55 Uhr irgendwas vor, wo man sagt, oh, so. Ich will auch niemandem Unrecht tun. Die Zeiten haben sich geändert, die technischen Möglichkeiten sind andere geworden. Das hat auch Auswirkungen auf Journalismus, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Muss ja alles sofort und gleich, ne, und am besten vorgestern. Wenn öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich auf seinen gesetzlichen Auftrag besinnt und den umsetzt, dann finde ich, ist das ein unverzichtbarer Bestandteil eines demokratischen Systems.
Mhm. Wie objektiv, wie neutral ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute in Deutschland? Das ist ja, glaube ich, das Kriterium, oder?
Das habe ich ja gerade gesagt. Also es gibt bestimmte Defizite, um jetzt ohne da in Einzelheiten zu gehen. Was mich maßlos stört, dass bei Fragestellungen in Magazinsendungen oder so, dass dann die Fragen hin und wieder darauf hinauslaufen, dass man fast das Gefühl hat, derjenige möchte, dass es eskaliert. Ja, mhm. Also simples Beispiel, kann sich Deutschland auf weitere Verhandlungen einlassen, wenn kein Waffenstillstand gesichert ist? Ja, was ist das für eine Frage? Mhm. Oder was mich wahnsinnig stört, ist, wenn es heißt Präsident Trump und Machthaber Putin. Mhm. Also ich versuche auch so Sprache zu analysieren, versuche das auch immer in meinen Vorträgen unterzubringen, weil Sprache ist schon sehr entlarvend. Mhm. Oder wenn es heißt Kriegsverbrecher Putin, okay, und angeblicher Kriegsverbrecher Netanyahu. Mhm. Also das sind so die Dinge, es ist schwer, das weiß ich selber, aber ein wesentlicher Punkt von gutem Journalismus ist auch, dass man zumindest versucht, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Mhm. Das fällt ja schon gar nicht mehr auf.
Ja. Was ist Ihr Verhältnis? Weil Sie waren da auch, sind da Vollprofi, waren in etlichen Talkshows immer wieder eigentlich zu Gast, auch zu diesem Thema Ukraine, Russland. Was ist Ihr Verhältnis zu diesen Talkshows? Mit was für Gefühlen schauen Sie diese heute überhaupt?
Ich gehörte früher zu den regelmäßigen Zuschauern von Talkshows, weil man auf die Art und Weise Argumente geliefert bekam von allen möglichen Seiten. Mhm. War ja mal so. Das hat sich dann geändert. Heute gucke ich sie eigentlich nicht mehr. Pardon. Wenn ich mir die Gästeliste angucke, weil dann weiß ich, was kommt. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass politische Talkshows so ein Marktplatz sind, wo unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Argumente auf zivilisierte Art und Weise dargebracht werden, so auch als Dienstleistung, wenn Sie so wollen. Ich brauche keine Indoktrinierung, die ist, so kommt es mir manchmal vor, immer in eine Richtung.
Was mich auch noch interessiert, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber danach verlassen wir dieses Medienthema, aber wie denken Sie über diese Hass- und Hetze-Kampagne gegen gewisse Medien oder dass immer wieder der Aufschrei kommt, ja, das sei Hass und Hetze, das sei Desinformation beispielsweise auch. Mit was für Gedanken verfolgen Sie so diese politische Einflussnahme auf die Medien?
Ich mache mir sehr große Sorgen, auch was diesen Digital Services Act in der EU betrifft, weil da so ganz allgemein so völlig, also nicht zum Greifen, etwas von Desinformation steht und an keiner Stelle belastbar definiert ist, was denn eigentlich gemeint ist. Und ich bin skeptisch, wenn ich nicht weiß, wer darüber befindet, was Desinformation ist. Also das macht mir Sorgen. Ich finde es zum Beispiel auch, man muss kein Fan von RT, von Russia Today sein, um zu sagen, dass es keine gute Idee ist, diesen Sender Menschen in Deutschland vorzuenthalten. Mit welchem Recht? Was hat man dann für ein Zutrauen zur eigenen Bevölkerung, wenn man sagt, oh, das mute ich euch nicht zu, weil das könnte euch irritieren? Ich fühle mich dadurch bevormundet.
Ja, vor allem macht man ja genau das Gleiche, was man der Gegenseite auch vorwirft.
Absolut. Ja. Übrigens auf derselben Ebene liegt auch, dass man Deutschen vorenthält, aus Deutschland direkt nach Russland fliegen zu können. Ich meine, geht's noch?
Ja. Was hat eigentlich das, ich meine, Sie haben gesagt, Sie sind da relativ nahe bei der Tschechoslowakei aufgewachsen. Was hat Ihr Interesse, oder warum das intensivierte Interesse an der Sowjetunion, an Russland, an diesen, am Osten?
Ja, weil ich wissen wollte, was hinter der Mauer stattfindet und weil ich wahrscheinlich nicht naiv genug war zu glauben, dass das, was man mir sagt, der Realität entspricht. So. Ich wollte wissen, was ist da los?
Sie waren, glaube ich, ich habe es mir glaube ich mal rausgeschrieben, 1974, das erste Mal in Russland.
Ja, stimmt richtig, das? Als Studentin, genau. Da gab es so eine Studienreise.
Und was war da Ihr erster Eindruck von diesem mir, also ich war doch nie da, was war Ihr erster Eindruck?
Es war für mich natürlich alles sehr exotisch, also was jetzt Bauwerke und Moskau, bombastisch, aber wir hatten diese erste Studienreise, die ich da gemacht habe, die hat sich auch am Goldenen Ring, also diese historischen Städte um Moskau herum abgespielt. Das Dorf von Jaroslawl, was es da so alles gibt, Jaroslawl und so. Und die Begegnungen mit den Menschen haben mich sehr beeindruckt damals, weil Anfang der 70er Jahre, da war ja nun das Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht so lange her, wie offen die Menschen uns Deutschen begegnet sind, hat mich überrascht und auch irgendwie berührt. Damit hatte ich so nicht gerechnet. Es gab noch eine andere, natürlich war es auch so, dass uns viele Dinge aufgefallen sind, so nach dem Motto, oh Gott, wie kann man denn hier leben? Ja, also wie einfach und primitiv und schwierig das alles war. Und eine Sache, da erinnere ich mich noch dran, wir waren sowohl in Moskau als auch auf dem Land bei der Jugendorganisation Komsomol eingeladen. Und in Moskau war es unglaublich krampfig. Die konnten mit uns nichts anfangen, wir konnten mit denen nichts anfangen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch eine gewisse westliche Arroganz versprüht haben. Ich glaube schon, so nach dem Motto, wie kann man nur? Es war sehr, 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 sehr krampfig. Und komischerweise auf dem Land war das ganz anders. Da waren wir junge Leute, die Musik hörten, die getanzt haben, die Blödsinn gemacht haben. Muss man eins sagen, die hatten auch die intelligente Idee, nicht nur uns Deutsche zu holen, sondern die hatten auch andere Nationen da. Da waren auch, weiß ich nicht, Japaner oder andere Europäer. Und da war dann zu spüren, nach Ablauf dieser Abende, was Völkerverständigung bedeuten könnte. Von daher finde ich ja auch, Jugendaustausch ist das Beste, was man machen kann mit Blick auf Friedenspolitik. Das ist praktizierte Friedenspolitik. Mhm. Wenn man jungen Menschen die Gelegenheit gibt, weltweit, muss nicht nur Russland sein, aber Russland ist ja nun gerade mal das Thema, die Möglichkeit gibt, ihresgleichen und deren Familien kennenzulernen, und zwar nicht nur aus der Beschreibung, sondern an Ort und Stelle, so wie man da lebt, dann ist das für mich das beste Mittel, um immun zu sein gegen dummes Gerede.
Mhm. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, das ist sehr bemerkenswert, und zwar, dass Sie eben mit der Haltung eigentlich nach Russland gegangen sind als Deutsche. Man hätte da eine Last auf den Schultern, man müsse sich fast schon nicht nur rechtfertigen, sondern auch entschuldigen. Haben Sie mit Russen eigentlich mal über das gesprochen? Wie denken die über die Deutschen? Haben die... Ich will jetzt nicht gerade vom Verzeihen sprechen,
ja, doch.
Aber haben die vergessen?
Vergebung, was ist das? Vergebung. Vergessen haben sie nicht. Ja. Vergessen haben sie nicht. Der Zweite Weltkrieg war zu meiner Zeit, das wird jetzt nicht anders sein, glaube ich wenigstens, zu meiner Zeit, also von 87 bis 91, der Zweite Weltkrieg war immer und überall sehr, sehr, sehr präsent. Mhm. Das ist nicht vergessen. Aber uns gegenüber vergeben. Und das fand ich auch sehr, sehr großherzig, muss ich sagen. Das ist auch etwas, was ich in der Zeit damals in der Sowjetunion gelernt habe. Also wie soll ich sagen, zu differenzieren, ja, also zu auseinanderzuhalten. Deutschland und die Nazis ist das eine und die Gabriele Krone-Schmalz und ihr Mann sind zwar Deutsche, aber ist das andere. Mhm. Verstehen Sie, dieses nicht alles in einen Topf zu schmeißen. Mhm. Das ist übrigens auch das, was jetzt vielen russischen Menschen, die ich kenne, sehr, sehr wehtut, dass quasi alles Russische eliminiert werden soll. Ja, jetzt ganz egal, ob das Künstler sind, wie Frau Netirepko oder Herr Gergiev oder wie auch immer. Nun ist der kein Russ, aber egal, da mit Russland in Verbindung, das so über einen Kamm zu scheren, ist verletzend, es ist auch dumm, es ist letztlich komplett dumm und sicher keine Basis, um irgendwie wieder auf zivilisierte Weise zusammenzukommen.
Ja, diese Kollektivschuld, es geht ja darum, oder? Und das ist ja das, was man eigentlich auch wieder das, was die Deutschen von sich nicht wollen, machen die jetzt quasi mit den anderen.
Ganz genau. Das ist,
ja. Was würden Sie sagen? Das ist ja ein unglaublich großes Land. Das ist als Schweizer sowieso nicht. Als Schweizer kann man sich das gar nicht vorstellen, oder? Das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und wahrscheinlich ist das.
11 Zeitzonen. Ein Land, 11 Zeitzonen.
Das ist crazy. Ja. Und wahrscheinlich, ich vermute, ich kenne es nicht, ist das nicht ein homogenes Land.
Nein,
kein Was Fall. Würden Sie sagen? Was macht den Russen aus? Was ist da das Wesensmerkmal eines Russens? Was würden Sie da sagen?
Ich glaube, das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil wenn ich dran denke, als ich in Jakutien unterwegs war, da sind ja die Jakuten, ne? Die waren zwar Sowjetbürger, aber eben Jakuten. Oder, keine Ahnung, im Kaukasus ist es wieder anders. Was macht denn... Also bei der Frage möchte ich irgendwie passen, weil ich Angst habe, zu verallgemeinern und demjenigen nicht gerecht zu werden. Verstehen Sie, wie ich das meine?
Aber dann frage ich anders, dann frage ich vielleicht die Umkehrfrage. Was glauben Sie, was ist das große Missverständnis, das bei uns herumgeistert über Russland, über die Russen, über dieses Riesenland?
Ich glaube, ein Missverständnis besteht darin, dass wir hier glauben, dass dort alle in den Startlöchern stehen, um mit wehenden Fahnen sich westliche Lebensart zu eigen zu machen. Mhm. Ich glaube, ein großes Missverständnis ist zu glauben, dass Putin keine Unterstützung hat. Und das liegt nicht daran, dass man sagt, ja wunderbar, der hat den Krieg begonnen, sondern es liegt einfach daran, dass Putin, da muss man ja mal dran denken, dass Putin zu einem Zeitpunkt russischer Präsident geworden ist, als das Land komplett da niederlag. Vorher war Jelzin, hat Ausverkauf betrieben ohne Ende. Es war von Staatlichkeit nicht mehr die Rede. Also das einzig Verlässliche waren irgendwelche kriminellen Strukturen, Mafia und so weiter. Es war unglaublich. Man kann sich das von hier aus nicht vorstellen, welche Zustände dort herrschten. So, und dann kam Putin. Und der hat zweierlei gemacht. Der hat erstens die Staatlichkeit wiederhergestellt, etwas Verlässliches. Der hieß es damals irgendwie, die Diktatur des Gesetzes muss her. Was haben wir im Westen gehört? Diktatur, Hilfe. Mhm. Was haben die in Russland gehört? Gesetz, oh. Ja, also das ist auch der Blickwinkel der anderen. Rechtsstaatlichkeit. Das hat er gemacht und das sollte man nicht unterschätzen, er hat diesem wirklich sehr gebeutelten und niedergedrückten Menschen sowas wie Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zurückgegeben. So nach dem Motto, wir sind nicht der letzte Dreck. Wir können das und das und das. Und darauf sollten wir uns auch besinnen. Mhm. Und das ist ja auch die Tragik, wie ich finde. Auch das treibt mich um. Zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 2000er Jahre, hat es jede Menge ausgestreckte Hände von Putin Richtung Westen gegeben. Auch wenn die üblichen heute das nicht mehr wahrhaben wollen. Die aber nicht angenommen worden sind. Mhm. Entweder man hat es gleich ignoriert, weil ist ja nicht wichtig. Oder man hat es zurückgewiesen. Mhm. Was hätte man darauf aufbauen können? Und um noch eine Kurve zu ziehen, Gorbatschow hat unter größten Mühen, politisch sowieso, aber auch persönlich, die Gesundheit seiner Frau hat im Grunde genommen die Politik ruiniert, hat unter größten Mühen die Voraussetzungen geschaffen, um tatsächlich an einem europäischen Haus bauen zu können. Was haben wir gemacht?
Was glauben Sie, was war maßgeblich, damit der Kalte Krieg geendet hat?
Maßgeblich, dass er geendet hat, ja, das ist die Frage. Der Westen hat ja immer gesagt, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Und solange eine Partei meint, sie hätte ihn gewonnen, ist der Kalte Krieg nicht vorbei, wie man ja jetzt sieht. Aber den Kalten Krieg, also diese heiße Phase des Kalten Krieges zu beenden, hat gebracht, dass sich diejenigen, die damals das Sagen hatten, angefangen haben, was zu glauben. Vertrauen.
Welche Rolle?
Also alleine, was in der Zeit und schon im Kalten Krieg ja angefangen wurde, die Verhandlungen zu Abrüstungsverträgen, das war ja gigantisch. Wenn man sich heute vorstellt, INF-Vertrag, ja, also eine ganze Waffenkategorie wird nicht nur beschränkt, sondern abgeschafft. Das ist ja von heute aus betrachtet kaum denkbar. Diese Dinge sind ja alle gelaufen schon in den Endzeiten des Kalten Krieges, also vom Denken her. Übrigens in dem Zusammenhang nochmal, was hier Waffenstillstand und jetzt Ukraine betrifft, was viele vergessen, wenn sie an den Vietnamkrieg denken. Meines Wissens ist 68 mit den Verhandlungen begonnen worden und es ist weitergeschossen und gebombt worden und geendet hat der Krieg, weiß nicht, 73 oder 75, irgendwann haben sich die, oder in der, also auf jeden Fall Anfang der 70er, vorher haben sich die Amerikaner rausgezogen, wie sie es ja später auch gemacht haben. Also das ist ja auch kein Argument, dass das irgendwie eine neue Situation wäre. Aber das war jetzt nur so in Klammern. Ja.
Was war damals, Sie haben den Namen eigentlich schon angesprochen, Genscher, Außenminister von Deutschland, FDP. Was war die Rolle Deutschlands damals? Können Sie das so, Sie waren damals involviert eigentlich, oder als Korrespondentin. Sie haben darüber berichtet, aus Moskau. Was war da die Rolle Deutschlands in dieser Endphase des Kalten Krieges?
Ich denke, dass die Rolle eine große war, weil mitten in Europa diese Teilung BRD-DDR war ja sozusagen der Knackpunkt und auch die Gefahrenlinie, wenn Sie so wollen. Und das auf deutscher Seite und auf sowjetischer Seite Persönlichkeiten das Sagen bekamen, die das gut begriffen hatten, die das gut vermittelt haben und die da sehr vorsichtig, aber auch intensiv dran gearbeitet haben. Ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und man muss ja auch sagen, was die deutsche Vereinigung betrifft, da waren sich ja, also Deutschland und Sowjetunion, relativ schnell einig. Die USA waren auch nicht dagegen. Diejenigen, die noch, nicht gerade Knüppel zwischen die Füße, aber so ähnlich nicht so ganz begeistert waren, war Großbritannien, waren Frankreich. Also das war ja alles gar nicht so leicht. Aber die Schlüsselrolle, gute Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetunion, sollte man nicht unterschätzen. Und das hätte ja für meine Begriffe auch für Europa eine sehr gute Achse, eine sehr gute Grundlage sein können. Ja. Dass das nicht dazu gekommen ist, dass sich das nicht weiter ausgebaut hat, hat eine ganze Reihe von Gründen. Einen, ganz sicher, wenn Sie daran denken, dass sich die EU ja nach Osten erweitert hat, was ja grundsätzlich keine schlechte Idee ist. Aber wenn man dann, und das ist so passiert, den neu hinzugekommenen EU-Mitgliedern, Polen, Estland, Lettland, Litauen, wenn man denen dann sukzessive das Sagen in der europäischen Außenpolitik gegenüber Russland überlässt, dann kann da nichts Gutes draus werden, denn die Moskau ist immer noch ein Synonym für Sowjetunion für diese Länder. Das heißt, Erinnerungen an schlimme sowjetische Zeiten, das ist menschlich alles verständlich. Aber so macht man keine zukunftsorientierte Friedenspolitik. Und das hätte meiner Meinung nach in Brüssel früher auffallen müssen. Auf die Art und Weise ist jedenfalls das im Prinzip relativ gute Verhältnis zwischen EU und Russland nachhaltig ruiniert worden und wird weiter ruiniert.
Können Sie mal noch vielleicht von diesem Interview mit Gorbatschow erzählen? Sein Todestag jährt sich im September.
Der 30. August.
Ist 30. August jährt sich jetzt dann bald. Was haben Sie da? Was hat Sie da speziell beeindruckt an diesem Menschen?
Gorbatschow hat mich beeindruckt, seine Zugewandtheit. Ja, er ist ja zu der Zeit, also mit Stichwort Perestroika verbunden, also Umbau, Glasnost, ne, Transparenz und so. Er ist ja wirklich quer durch die Sowjetunion gereist, um Kontakt mit den Menschen zu haben und zu gucken, was sie berührt, was sie belastet, was sie beschwert, wie deren Leben aussieht, was man machen muss, kann, soll. Denn was auf westlicher Seite auch immer unterschätzt wird, der Umbau von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft, das macht man ja nicht mal so, sondern das ist ja vor allen Dingen in diesen Dimensionen ist es ja unglaublich. Es gab ja nichts anderes. Es gab ja auch nichts vorher. In manchen osteuropäischen Staaten gab es ja vorher mal eine andere Phase. Aber in der Sowjetunion ist man ja vom autoritären Zarenreich gleich in autoritäre Kommunismussysteme gerutscht. Also diese Dinge zu vermitteln mit einer unglaublichen Geduld, mit auch einer sehr großen Weitsicht und dass es gelungen ist, diese total verkrustete Sowjetunion im Wesentlichen unblutig aufzubrechen, ist eindeutig das Verdienst von Gorbatschow, was manche Beobachter aus dem Westen als Unentschlossenheit bezeichnet haben. Ja, warum macht er das nicht schneller und warum wollen die 5 Jahre Übergangsfrist von bis, gucken sich mal die Übergangsfristen in der EU an, ja, ist ja lächerlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mich hat beeindruckt eben diese Zugewandtheit, dieser unglaubliche Einsatz ohne Rücksicht auf die eigene Person. Mein Mann hat das mal, finde ich, schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, wenn Gorbatschow den Raum betritt, dann ist der Raum voll.
Das ist unglaublich beeindruckend, die Systemwandlung, die Sie jetzt eben beschrieben haben, von Planwirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft. Ich meine, das ist ja eigentlich eine unglaubliche Leistung, irre, die wir fast nicht, also das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Ganz genau. Aber was, und Sie haben ja das,
auf die DDR gucken, im Vergleich winzigst.
Um was war danach? Sie haben ja diese Zeit von Putin danach eigentlich schon ein bisschen angefangen zu erläutern. Der war ab 99 war er in charge, Und mit einer kurzen Unterbrechung dann, da war er Medvedev an der Macht, war Präsident. Und was wurde da, was ist in dieser Zeit vielleicht, wie hat sich das Land verändert, zum Guten wie auch zum Schlechten? Wie würden Sie so diese Spanne dann einordnen?
Na, sagen wir mal so, es hat sich wirtschaftlich erholt, auf jeden Fall. Das, was ich eben schon als Selbstbewusstsein bezeichnet habe, sollte man nicht unterschätzen. Also Selbstwertgefühl, sagen wir so, Selbstwertgefühl. Ja. Das Leben in Russland war auch für viele, natürlich nicht für alle, ist ja hier auch nicht und so. Ja, wie soll man sagen, besser, überschaubarer, offener, normaler, sowas alles. Und ich habe in der Zeit auch sehr oft von Menschen, die eine gewisse Skepsis hatten, bevor sie nach Moskau geflogen sind oder nach Petersburg oder was, die ich dann hinterher gesprochen habe, die alle hellauf begeistert waren, wie offen und wie auch mit Blick auf Dienstleistungen, was da alles möglich ist, wo sie gesagt haben, oh, das hätte ich bei mir auch gerne hier zu Hause. Also eine Öffnung durchaus. Wann es genau gekippt ist, weiß ich jetzt nicht, müsste man genauer analysieren, aber je mehr, meine These, je mehr das Land von außen unter Druck stand, also dass man, was weiß ich, denen reinfummelte in irgendwelche innenpolitischen Dinge, umso mehr hat es sich abgeschottet, umso mehr wurde es repressiver Richtung innen, weil ich halte das für nahezu normal, in einem Land, das immer noch dabei ist, sich unter größten Mühen umzustrukturieren. Das macht man nicht mal eben so. In ein paar Jahren, ist es wichtig, dass man sich eingebettet fühlt und nicht umzingelt von Leuten, die Interesse haben, entweder was rauszurupfen oder Regime-Change oder irgendwie sowas.
Natürlicher Reflex.
Ja, eben, natürlicher Reflex, denke ich auch. Und deswegen so eine Wagenburg-Mentalität, ja. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen, diese Illusion zu glauben, dass 80% der Russen darauf warten, dass sie endlich der Westen befreit. Das ist Realitätsverlust.
Zum einen diese Wagenburg-Mentalität, zum anderen, da würden jetzt wahrscheinlich Kritiker von Ihnen kommen und sagen, ja, aber wieso überfällt dann der die Ukraine?
Ja.
Also quasi dieser Einfall, dieses Interesse an diesem anderen Land, an einem völkerrechtsmäßige Staatsgebilde, oder? Das ist unabhängig. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht das Interesse Russlands an der Ukraine? Warum ist dieses Thema so hypersensibel aufgeladen? Warum ist da in der Seele der Russen dieses Ukraine-Thema so tief verankert?
Ukrainer und Russen haben ein ganz eigenes Verhältnis. Dafür, also da könnte man eine Stunde drüber einen Vortrag halten. Historisch, emotional, überhaupt. Es gibt kaum eine Familie, die nicht irgendwie Querverbindungen hat. Russen und Ukraine ist einfach sehr, sehr, sehr speziell. Das ist so. Es ist auch überhaupt kein Vertun, damit das auch deutlich wird, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, war völkerrechtswidrig. Da gibt es ja überhaupt nichts dran zu deuteln. Nur ich kann ja bei dieser Erkenntnis nicht stehen bleiben und sagen, tja, so. Sondern ich muss ja überlegen, warum ist das passiert? Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Das hat nichts mit Rechtfertigen zu tun, wenn man die Gründe findet, sondern es hat was mit Erklären zu tun und damit, dass man für die Zukunft solche Dinge vielleicht vermeidet. Und ein wesentlicher Punkt scheint mir nach wie vor zu sein, diese drohende Perspektive der NATO-Zugehörigkeit. Wie intelligent ist es, 2 Monate vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, dass die NATO die Ukraine einlädt, am NATO-Strategiepapier 2030 mitzuarbeiten? Vielleicht nicht so wirklich intelligent. Wie intelligent ist es, ein Strategieabkommen zwischen USA und Ukraine zu schließen, wo auch von militärischer Kooperation die Rede ist? Wie intelligent war es von der EU, vom EU-Assoziierungsabkommen, was ja nicht nur mit Wirtschaft zu tun hatte, sondern wo ja auch in irgendeinem Paragraphen, den Zahl habe ich vergessen, auch von militärischer Unterstützung, Zusammenarbeit, wie auch immer die Rede war. Das sind alles ein Indiz nach dem anderen, wo in Moskau natürlich die Alarmglocken klingeln mussten. Und im Dezember 21 gab es intensive diplomatische Bemühungen zwischen Moskau und Washington. Das ging hin und her. Und es gab einen Vertragsentwurf aus Moskau, was die Sicherheitsarchitektur, den Sicherheitsrahmen betrifft. Das hat man in Washington ignoriert, beiseite geschoben. Es gibt eine Jeffrey Sachs, dieser amerikanische Ökonom, langjähriger
Columbia University, genau.
Ja, genau. Langjähriger auch an der Harvard-Universität, Berater weltweit, gerade auch bei den BRICS-Staaten und. Der hat erzählt in einem Vortrag, dass er im Dezember, also genau zu diesem Zeitpunkt, in Washington ein Gespräch hatte mit dem damaligen Sicherheitsberater Sullivan. Ne? Hieß der? Ich glaube ja. Okay. Ja, gut. Also der damalige Sicherheitsberater. Und er hat ihm gesagt, sagen Sie doch bitte, also, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Dann haben wir doch das Problem oder ein wesentliches Problem gelöst. Und darauf mit Jake Sullivan hat darauf geantwortet, oh, machen Sie sich mal keine Sorgen, die Ukraine wird kein NATO-Mitglied. Und darauf hat Jeffrey Sachs gesagt, so erzählt er das in seinem Vortrag, ja, dann sagen Sie das doch öffentlich, dann haben wir das Problem nicht. Und darauf meinte Jake Sullivan, nee, öffentlich kann er das nicht sagen. Also verstehen Sie, es hat so viel Vorlauf gegeben. Es gibt eine so substanzielle Vorgeschichte, die nichts rechtfertigt, aber die vieles erklärt und die vor allen Dingen wichtig ist, wenn ich mir überlege, wie will ich denn in Zukunft eine nachhaltige, stabile Lösung haben.
Was ich einfach nicht verstehe, ist, also Sie brechen das jetzt runter und haben diese Fragen gestellt, warum macht man das und alles. Man muss jetzt kein gewiefter Geostratege sein, damit man erkennt, dass diese NATO-Osterweiterung tendenziell ein Fehler ist, beziehungsweise tendenziell mehr Spannung als Entspannung bringt.
Absolut.
Wo sehen Sie das Motiv des Westens? Ich meine, das muss, also meine, Sie haben ja das geschildert, dieser Herr Sullivan, der hat ja das erkannt.
Ja, ja.
Wo sehen, ist das Machtpolitik primitivster, blauäugigster Art? Ist das Naivität, ist das ein Zündeln, eine Provokation? Was ist das?
Wahrscheinlich eine Mischung aus allem Möglichen. Ich glaube, es ist eine grandiose Selbstüberschätzung, dass man eben gedacht hat, die zusammengekrachte Supermacht, das war ja so ein, ne? Da hat jemand noch gesagt, Obervolta mit Atomraketen und Regionalmacht und all sowas, was man ja von Russland gesagt hat, dass man das nicht ernst nehmen muss und dass man auf die Art und Weise den eigenen Machtbereich ausdehnen kann. Anders, also politisch intelligent war es sicher nicht. Und das Verrückte ist ja, Menschen, die weiß Gott nicht im Ruf stehen, sogenannte Russlandversteher zu sein, ja, die haben von Anfang an intensivst davor gewarnt. Also wenn man zum Beispiel George Kennan nimmt, das ist ja der Architekt amerikanischer Eindämmungspolitik, der hat damals gesagt, das ist ein tragischer Fehler, hat er genauso genannt, das ist ein tragischer Fehler. Niemand bedroht irgendjemand, also warum das? Und er hat noch was Wichtiges gesagt. Er hat dann auch gesagt, natürlich wird es darauf zukünftig eine unfreundliche Reaktion Russlands geben. Und dann wird es heißen, siehst du, die Russen sind so, wie sie sind. Aber das ist komplett falsch. Also es hat genügend warnende Stimmen gegeben, die aber nicht zum Tragen kamen. Das Interesse war ein anderes.
Was war aus Ihrer Sicht, auch aus Ihrem Erlebnis, was war die beste Zeit zwischen Ost und West, die entspannteste Zeit zwischen Russland und dem Westen und Europa auch, oder? Wohin muss man zurück? Was war damals vielleicht auch gut? Wie muss diese, man spricht immer von Sicherheitsarchitektur, wie müsste das im Idealfall aussehen?
Nach meiner Erfahrung, Einschätzung, war die entspannteste Zeit Ende der 80er Jahre. Mhm. 88, 89, sowas. Weil die Idee eines europäischen Hauses, es sah so aus, als ob das Gestalt annehmen könnte. Die deutsche Vereinigung kam dann, die Wirtschaftsbeziehungen waren sehr gut, die kulturellen Beziehungen waren sehr gut, der Austausch, was junge Menschen oder egal welche, Städtepartnerschaften, all sowas. Das ist ja auch ein Ding, dass Städtepartnerschaften jetzt quasi nicht mehr agieren dürfen. Dabei ist das, was ich finde, was auf solchen Ebenen eigentlich noch weiterlaufen könnte, um überhaupt irgendeinen Kontakt aufrechtzuerhalten. Also Ende der 80er Jahre und wenn man sich, da ist ja dann auch der INF-Vertrag unterzeichnet worden, also dass eine ganze Waffenkategorie abgeschafft wird. Das war Aufbruchsstimmung, die mit Händen zu greifen war. In der Zeit habe ich ja da gelebt mit einzigem Wohnsitz. Und was da hätte alles weiterentwickelt werden können zum Guten für alle Seiten, das war wirklich grandios. Weil die Bereitschaft auch in den Westen zu schauen und sich von da was abzugucken und von da auch was anzunehmen, die war enorm. Ist halt leider auch nicht unbedingt immer zum Wohle der Menschen damals in der Sowjetunion umgesetzt worden. Das muss man auch so sehen, sagen.
Und warum kam es nicht zum Guten, sondern zum Schlechten? Was war maßgeblich? Wer ist vielleicht auch verantwortlich? Und hat das angefangen?
Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Und das Verrückte ist ja auch, wenn man die Interessen der USA jetzt versucht zu analysieren und die Interessen der USA Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Weil das Interesse der USA damals war mit ziemlicher Sicherheit, das kann man in einigen Papieren auch nachlesen, offiziell, also das ist nichts hier Verschwörungsgedöns und so. Das Interesse war auf jeden Fall, dass man das gute Verhältnis auf dem eurasischen Kontinent ein bisschen stören sollte, um es vorsichtig auszudrücken. Weil das Einzige, was die Vormachtstellung der USA hätte gefährden können, wäre ein funktionierender eurasischer Kontinent gewesen. Das heißt also, eine gute Verbindung zwischen Russland und der EU oder zwischen Russland und Deutschland, also so diese ganze Geschichte, war für die USA ein Dorn im Auge. Die haben ja auch von Anfang an gegen sowas wie Nord Stream 2 protestiert. Das hat ja nicht erst mit dem Ukraine-Krieg angefangen. Das war ja schon lange vorher. Also das Interesse hat dem auf jeden Fall entgegengestanden.
Mhm. Hat man da eigentlich schon in der Zeit von Kanzler Gerhard Schröder, hat man da schon ein bisschen so ein Unbehagen in Washington gespürt? Oder war das noch nicht so absehbar?
Da war ich ja nicht, das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Auf jeden Fall, es hat in Washington zu der Zeit, also über die Zeit, immer starke Kräfte gegeben, die gegen ein gutes Verhältnis sich aufgestellt haben. Witzigerweise meistens nicht im Verteidigungsministerium, im Pentagon, sondern meistens im Außenministerium, was ja auch witzig ist. Mhm. Also witzig ist hier alles andere als.
Ja, yeah. Man sagt ja eigentlich, der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel, sagt man, gute Beziehungen zu Putin, auch, also zumindest einen gegenseitigen Respekt, glaube ich. Ja. Wie beurteilen Sie diese Kanzlerschaft, auch in Bezug auf Russland? Was hat man da verpasst, vermisst vielleicht auch?
Ach, sagen wir mal so, ich habe Frau Merkel und Herrn Putin im Rahmen des Petersburger Dialogs, den es damals noch gab, erlebt. Also der Petersburger Dialog hat sich einmal im Jahr getroffen, angelehnt an Regierungskonsultationen. Und dann haben die einzelnen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse dann in Beisein von Merkel und Putin präsentiert und die haben das zur Kenntnis genommen. Und das war hin und wieder insofern auch ganz schön, wenn die beiden dann da saßen und sich Notizen gemacht haben, was wir erarbeitet haben. Also es war eine ganz gute Arbeitsatmosphäre, sagen wir so. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das auch alles sehr ernst genommen, ernst gemeint war. Was mich jetzt im Nachhinein sehr irritiert, ist, dass Frau Merkel ja gesagt hat, dass die Vereinbarungen in Minsk II, dass die eigentlich nicht ernst gemeint waren, sondern dass die nur dazu gedient haben, der Ukraine Zeit zu verschaffen, damit sie aufrüsten konnte. Ne? Also bei den da bin ich mir nicht sicher, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob sie das wirklich ernst meint, ob das so gewesen ist, was ich nicht ausschließen kann.
Klar.
Spricht durchaus einiges dafür. Oder ob sie es vielleicht gesagt hat, um sich selbst so aus der Schusslinie zu nehmen, so nach dem Motto, du hast ja auch Mist gebaut in den Beziehungen zu Russland. Du warst ja auch zu, keine Ahnung, nachgiebig oder irgendwie sowas. Das ist ohnehin etwas, was ich auch nicht nachvollziehen kann, wenn für die jetzige Situation, also Krieg in der Ukraine, Russland eingemarschiert und so, dass man dafür die Entspannungspolitiker der vergangenen Jahre mitverantwortlich macht. So nach dem Motto, wenn ihr nicht so naiv gewesen wäret, dann wäre das erst gar nicht dazu gekommen, Härte und Stärke und so. Aus meiner Sicht wird umgekehrt ein Schuh draus. Wenn sich Entspannungspolitiker mit ihrer Politik hätten durchsetzen können, was ja nicht der Fall war, dann hätte man das vermeiden können, ist meine Überzeugung, weil alleine dieser Knackpunkt mit der NATO-Zugehörigkeit hätten Entspannungspolitiker vermutlich eine intelligentere Lösung gefunden.
Ja, oder man könnte jetzt Entspannungspolitiker fragen, wie sie denn damals Entspannungspolitik gemacht haben.
Sie haben es, also klar, es haben einige versucht und sind ja dann zum Teil jetzt auch leider, was ich fast peinlich finde, abgetaucht, statt dazu zu stehen und dafür zu argumentieren.
Wie ist es eigentlich mit Ihnen? Haben Sie da regen Kontakt? Wird auf Sie, auf Ihr Wissen, auf Ihr unglaublichen Erkenntnisstand gegenüber diesem oder zu diesem uns eigentlich fremden Land? Wird auf diese Ressource Krone Schmalz zurückgegriffen? Scheppert da täglich ihr Telefon und ist da Herr Wadepool dran? Fragt, hey, was soll ich jetzt machen? Was soll ich mit Lavrov wieder besprechen?
Das meinen Sie jetzt nicht ernst.
Aber es ist alles, da wird überhaupt nichts. Sie sind da nicht mehr auch in Gesprächen und so überhaupt nicht.
Nein.
Was würden Sie denn jetzt aktuell, was würden Sie raten? Jetzt meine, wenn ich mal hypothetisch gesprochen natürlich, wenn jetzt ein Kanzler Friedrich Merz hier anruft, sagt, Frau Krone Schmalz, was soll ich jetzt machen? Was soll ich mit Putin oder wie soll ich mich verhalten? Was soll ich ihm vorschlagen? Was würden Sie da sagen?
Jetzt sagen wir mal so, für den Fall, dass er mich anruft, werde ich das hier jetzt nicht vorher verkünden.
Und was wäre die, wie sollte sie, oder was ist vielleicht?
Ich weiß, was Sie meinen. Ich denke, dass es wichtig ist, sich Realitäten zu stellen. Damit tun sich einige schwer. Dass es wichtig ist, Dinge ganz nüchtern zu analysieren, fernab von Moral und Ideologie. Das hört sich brutal an, ist es aber gar nicht, weil wenn man aufgrund von nüchterner Analyse nach Lösungen sucht, kommen sie aus so einer fürchterlichen Situation wie jetzt vermutlich schneller raus, als wenn sie auf irgendwelchen moralischen und ideologischen Grundsätzen bestehen. Ich denke, das ist so. Was überhaupt nicht in der Bedeutung anerkannt wird, nach meinem Eindruck, die es hat, ist, dass Trump oder der amerikanische Präsident, um es abstrakter zu formulieren, und der russische Präsident wieder eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Das wird nach meinem Eindruck viel zu sehr unterschätzt in seiner Bedeutung. Was man ja auch, was so mehr oder weniger unter den Tisch gefallen ist, die Delegation, mit der Putin nach Alaska gekommen ist, die hat ja auch den Verteidigungsminister und den Finanzminister umfasst. Die haben ja bei den Gesprächen, die so in der Öffentlichkeit waren, eigentlich keine Rolle gespielt. Die sind aber nicht vergeblich dahin geflogen, gehe ich mal von aus, sondern da hat es ja sicher auch irgendwas gegeben. Also die Möglichkeit, auch wieder konkret über Abrüstung zu reden, die Möglichkeit, natürlich finanzielle, wirtschaftliche Dinge zu eruieren. Das ist doch eine Basis, auf der man vorankommen kann. Denn wenn Interessen ausgeglichen werden, dann ist das eine stabilere Geschichte, als wenn eine Seite sich als Gewinner geriert und sagt, der ist jetzt erstmal klein und jetzt machen wir so, wie wir das wollen. Und das, denke ich, muss in viele Köpfe, die Entscheidungsgewalt haben.
Wann ist sich Deutschland und Russland über die Jahre abhanden gekommen? Wann hat diese Entfremdung eingesetzt? Ich meine, das haben wir noch gar nicht angesprochen, oder diese Rede von Putin im Bundestag auf Deutsch. Das ist ja eigentlich aus heutiger Perspektive erstens undenkbar und rückblickend gesehen eigentlich eine Sensation.
Man muss sich die Rede heute noch mal anhören oder lesen. Das war eigentlich sensationell. Das war eine Basis, von der hätte man nur träumen können. Es hat ja auch Standing Ovations gegeben, wenn man sich daran erinnert. Das war eine Grundlage, auf der man hätte aufbauen können, was nicht passiert ist. Dann kam ja 2007 die Münchner Sicherheitskonferenz, und das sind ja immer ein paar Jahre bis dahin vergangen, wo Putin eben gemerkt hat, da tut sich nichts, da bewegt sich nichts auf keinem Gebiet. Wir kommen da nicht voran. Im Gegenteil, die NATO wird weiter nach Osten erweitert, was die ja auch gefressen haben zum Teil. Ne? So, weil sie immer darauf gewartet haben, irgendwann kommt etwas, wo wir mit einbezogen werden. Kam aber nicht. NATO-Russland-Rat, okay, aber das ist eher eine kosmetische Geschichte und nichts auf Augenhöhe. So, und da war ja schon die Interpretation dieser Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die war ja schon etwas, wie soll man sagen, nicht feindselig, ist jetzt übertrieben, aber als das, was es war, ist es für meine Begriffe nicht angenommen worden. Das war nochmal so ein letzter Aufruf. Ja, so ein, aus meiner Sicht war das, Leute, habt das immer noch nicht kapiert. Jetzt muss mal was passieren, sonst läuft das so nicht mehr weiter. Und dann kamen so verschiedene Dinge. Dann kam ja der Georgienkrieg, wo ja bis heute pausenlos sowohl politisch als auch medial falsche Dinge behauptet werden. So nach dem Motto, Russland hätte hätte Georgien angegriffen. Das war ja etwas komplizierter und umgekehrt. Das ist die eine Geschichte. Übrigens auch von EU-Untersuchungsgremien so dargelegt, also nicht irgendeine russische Propaganda. Klar, 2014 natürlich, was Maidan betrifft, was die Krim betrifft. Das war eine schleichende Geschichte und jetzt ist es auf einem Tiefpunkt, den ich mir wirklich nicht hätte vorstellen können. Und wo ich auch meine Probleme habe mit Folgendem. Ich will jetzt nicht noch ein anderes Thema aufmachen, von wegen jetzt Staatsräson und Israel. Aber vor dem historischen Hintergrund, dass es in der Sowjetunion 27 Millionen Tote gegeben hat, sich so völlig davon zu verabschieden, dass man auch gegenüber Russland, auch der Ukraine, aber auch gegenüber Russland, Weißrussland und was da so alles mit dabei war, eine gewisse historische Verantwortung hat, die bestimmte politische Entscheidungen vielleicht doch dreimal wenden sollten, das scheint mir völlig abhanden gekommen zu sein. Das ist völlig, völlig außerhalb jeder sowohl journalistischen als auch politischen Erwägung. Und das ist etwas, was auch in Russland viele Menschen verletzt. Mhm. Gerade von den Deutschen.
Mhm. Ich meine, da bräuchte es natürlich gewaltiges Personal, um da außenpolitisch aufzuräumen. Das ist ja ein Staatsräson-Verhältnis zu Russland. Das sind dann also schon große Linien, die man da ziehen muss. Gibt es einen Politiker, dem Sie das zutrauen? Einer, der zu so etwas fähig ist in Deutschland?
Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Mhm. Unabhängig davon, dass es mir auch etwas schwer fiel.
Was ist eigentlich aktuell das größte Problem in Deutschland?
Es gibt einige. Das ist ja nicht nur was Außenpolitik betrifft, was wirklich, wirklich wichtig ist. Weil wenn man jetzt tatsächlich sich auf den Gedanken einlässt, dass es eine Kriegsausweitung geben könnte, dann können Sie alle anderen Probleme sowieso vergessen. Also das ist schon mal eine ziemlich große Geschichte. Dann, dass es, was das Thema Soziales angeht, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie gerecht behandelt werden, dass nicht irgendwelche Ungerechtigkeiten sich abspielen. Das auch anzusprechen, damit offensiv umzugehen und nicht aus Angst, dass falsche politische Richtungen das instrumentalisieren könnten, einfach beiseite zu schieben. Ja, es gibt so viele Unzufriedenheiten. Was mich schockiert, ich bin viel unterwegs innerhalb von Deutschland, war jetzt auch irgendwo im südeuropäischen Raum unterwegs. Wie viele Deutsche sich mit dem Gedanken tragen, auszuwandern beziehungsweise schon ausgewandert sind, das schockiert mich zutiefst, weil das ist etwas, was ich so, jedenfalls in meinem Land, noch nicht erlebt habe. Und das kann doch so nicht sein. Das Potenzial ist doch im Grunde da. Warum?
Wenn Sie so viel rumreisen, mit Leuten sprechen, ins Gespräch kommen, Vorträge halten, was ist aus Ihrer Sicht the big story in Deutschland? Wo scheiden sich die Meinungen? Was muss man ansprechen aus Ihrer Sicht, damit man hundertprozentige Aufmerksamkeit hat? Was ist das größte Diskussionsthema?
Also der Begriff, der mir sofort einfällt, es hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Die Glaubwürdigkeit sowohl von Politik als auch von Medien ist ziemlich gering. Mhm. Und das halte ich für ein riesengroßes Problem. Mhm. Denn wenn Menschen in einer Demokratie weder ihren Medien noch den Politikern glauben, dann ist das gefundene Fressen für, ich nenne das jetzt Rattenfänger von Hameln. Mhm. Das halte ich für das größte Problem innerhalb unserer Gesellschaft, dass Menschen nicht mehr vorkommen mit dem, was sie denken, weil es gerade nicht auf der Hauptstraße sich abspielt, dass Menschen sich nicht ernst genommen, vernachlässigt fühlen und eben veralbert mit Blick auf Informationen. Das ist, finde ich, eine ziemliche Bürde. Und das wiederzuerlangen, das sollte das Interesse sein von denjenigen, denen das Wohl dieses Landes am Herzen liegt.
Glauben Sie, Deutschland steckt in einer Identitätskrise, dass man vielleicht auch nicht mehr weiß, wofür man steht, auch in der Welt, worauf es ankommt, was man ist, was Deutschland wirklich ist?
Naja, mit der Identitätskrise, Deutschland in der Welt. Es hat ja eine ganze Zeit lang, war es ja so, dass Deutschland gesagt hat, wir halten uns mit allem Militärischen und so halten wir uns zurück aufgrund unserer Geschichte, Zweiten Weltkrieg, Hitler und so weiter und so weiter und so weiter. Dann hieß es plötzlich, Deutschland muss Verantwortung übernehmen in der Welt. Das ist jetzt so lange her und wir müssen Verantwortung übernehmen. Was ich dann erstaunlich fand, ich bin auch dafür, dass Deutschland Verantwortung übernimmt. Mhm. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass Deutschland irgendwo rumbombt. Ja, also Verantwortung übernehmen hat doch nichts mit militärischen Aktivitäten zu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar und nicht sofort und nicht ohne weiteres. Mhm. Also darüber auch zu diskutieren, worin besteht denn, dass Deutschland Verantwortung übernimmt? Vielleicht würde es darin bestehen, dass Deutschland Abrüstungsverhandlungen initiiert. Mhm. Oder solche Dinge, also Sie verstehen. Und da sich da zurechtzufinden, auch nicht auf der einen Seite nicht zu blauäugig zu sein, sich nicht irgendwo einlullen zu lassen, jetzt egal, ob von Trump oder Putin, völlig egal. Die Rolle zu finden, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Und gerade auch, was junge Menschen betrifft. Mhm. Das kann ich jetzt auch nicht auf einen kurzen Nenner bringen. Aber junge Menschen wirklich optimal auszubilden, sie zu stabilen, mündigen Bürgern zu erziehen, ihnen auch einen gewissen Freiraum zu lassen im Denken und im Argumentieren, das würde ich wichtig finden. Weil Menschen, denen man das nicht früh beibringt, die sind dann auch nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Die werden sich immer irgendwo rückversichern. Und dann hängt es von irgendwelchen Machtverhältnissen und Interessenströmungen ab, was passiert. Und nicht davon, was mündige Bürger in einem System, das den Namen Demokratie verdient, sich erarbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar geworden ist, wie ich das eigentlich meine.
Schon okay. Was glauben Sie, was ist der Grund dafür, dass aktuell Europawahl, Bundestagswahl, so viele junge Menschen, die Sie jetzt angesprochen haben, die AfD wählen?
Ich glaube tatsächlich, dass das eine Art Protest ist, weil Themen, die Menschen beschäftigen, ich bleibe jetzt mal wieder durchaus bei der Außenpolitik, und natürlich machen sich junge Menschen auch Sorgen darüber, ob jetzt Frieden bleibt oder Krieg kommt, da nicht so aufgegriffen werden. Wenn Sie in die Wahlprogramme der Parteien gucken, dann waren im Prinzip die AfD und BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, die einzigen, die eine, sagen wir mal, konstruktivere Politik mit Blick auf Russland angeboten haben. Alle anderen nicht. Das allein könnte ich mir vorstellen, dass das ein Ansporn gewesen ist. Und eben die Unzufriedenheit mit dem, was läuft. Dann nehmen wir doch mal die zumindest den Eindruck erwecken, als würden sie Tacheles reden und Tacheles machen. Mhm. So. Wovor ich warnen würde, dass das dafür spricht, dass jetzt ein Großteil der jungen Menschen neonazimäßig veranlagt sind. Mhm. Also das.
Das ist ja hochinteressant, dass Sie haben ja bei Ihrem, Sie haben das gesagt, in den ersten Jahren als Journalistin haben Sie sich ja mit diesem Thema Rechtsextremismus unter anderem beschäftigt. Kommt bei Ihnen da ein ungutes Gefühl auf, wenn Sie an diese Partei denken, die ja jetzt eben Wählerzuschwung, also Aufschwung hat im Aufschwung, aktuell wählerstärkste Partei ist, die aber vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch gelabelt wird, die sogar in einem zweiten Schritt hypothetisch, man spricht zumindest darüber, verboten werden könnte. Ist das, wie denken Sie über die AfD? Muss diese Partei, ist sie so gefährlich, dass sie verboten werden muss?
Ich bin kein Fan von Verbot. Auf keinen Fall, weil das ist für mich, für meine Begriffe ist das eine Kapitulation. Mhm. Eine Kapitulation unseres Systems. Alles, was mir nicht passt, verbiete ich und dann ist gut, ja. Ich glaube, dass es das Gegenteil bewirken würde, aber das nur nebenbei. ich bin jetzt kein AfD-Spezialist. Nach meinem Eindruck gibt es sehr wohl in der AfD einige, die, sagen wir mal, nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Mhm. Das kann man ja nachlesen. Die ganze Partei in diese Richtung zu sortieren, halte ich für problematisch. Vor allen Dingen, wenn man sich die Politik und die ganz praktischen Umstände in einzelnen Landesteilen angucken. Also wo sich dann die AfD, weiß ich nicht, um die Straßenbahnlinie oder um Müllverbrennung oder sonst was kümmert. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, so. Also von daher sich, das halte ich wirklich für problematisch. Ich bin mit vielen Dingen überhaupt nicht glücklich, aber ich gehöre nicht zu denen, die nach dem Verbot rufen, weil erstens kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht durchkommt, das ist das eine. Und die zweite Geschichte ist, ich glaube, dass man dadurch noch viel mehr in die Arme derjenigen treibt, die sich in dem Umfeld aufhalten.
Jetzt haben wir eigentlich wieder die genau gleiche Situation, wie wo Sie Kind waren, Tschechoslowakei. Man hat da diesen eisernen Vorhang. Man hat heute, nennt man diesen eisernen Vorhang einfach Brandmauer.
Ja.
Man grenzt diese Leute aus, man spricht nicht mit ihnen, nur über sie. Was wäre aus Ihrer Sicht, journalistisch gesprochen, was wäre da ein richtiger Umgang mit dieser Partei, die da hinter der Brandmauer steckt? Was wäre vernünftig, was wäre vielleicht auch entspannend?
So gut es geht, was zugegebenermaßen schwierig ist, so gut es geht, eben nicht mit verschiedenem Maß zu messen. Wenn Sie die Fragen analysieren, die unsere Kollegen Politikern von CDU, SPD, FDP, was weiß ich, stellen, Grüne, und die Fragen, die Sie AfD-Politikern stellen, dann werden Sie feststellen, dass die Fragen an AfD-Politiker in der Regel einen gewissen Respekt vermissen lassen. Und das finde ich keine gute Herangehensweise. Weil man kann das, was diejenigen, jetzt egal in welcher Partei, wollen, von sich geben, transportieren wollen, viel besser rauskriegen, wenn man ganz neutrale, normale, interessierte Fragen stellt und nicht von vornherein den Eindruck vermittelt, ich muss dich jetzt hier hinsetzen, weil das muss halt sein, weil so ohne dich geht's nicht. Aber eigentlich möchte ich dich nicht mit der Weißzahne anfassen. Mhm. Verstehen Sie, das ist etwas, was sich ja auch im Zuschauer transportiert. Mhm. Und auf die Art und Weise könnte ich mir vorstellen, dass bestimmte Entwicklungen befördert werden, die man eigentlich dadurch verhindern möchte, aber das Gegenteil dessen erreicht. Mhm. Simples Beispiel, ich weiß nicht, es hat jetzt in den Sommerinterviews, es hat jetzt in den Sommerinterviews ein Interview mit Alice Weidel gegeben und da dieser Platz ist halt draußen. Mhm. Und da wurde ja in einer Art und Weise gepfiffen und mit Megafon und also lautstark versucht zu verhindern, dass man überhaupt irgendwas versteht. Das geht nicht. Also sowas muss ich als Sender, als Redaktion, sowas muss ich antizipieren und muss damit umgehen. Hm. Verstehen Sie, sowas finde ich unangenehm. Ja.
Es ist schon fast so offensichtlich, dass es auch, also dass es langsam aber sicher auch der letzte jetzt einfach begriffen hat, dass das nicht geht. Hochinteressant von außen betrachtet, jetzt als Schweizer gesprochen, ist ja, wir haben auch darüber gesprochen, diese Wiedervereinigung, dieses wiedervereinigte Deutschland, Ost und West, dass sich die Hände reichen, dass sich völlig wieder geteilt hat eigentlich. Wenn man diese Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl anschaut, dann sieht man ein gespaltenes Land, zumindest in der Wahl der Bürgerinnen und Bürger. AfD im Osten, CDU, Union im Westen. Wie ist man sich da abhanden gekommen? Wann hat das eingesetzt, dieses wiedervereinigte Deutschland, dass man da wieder in Ost und West zurückfällt?
Ja, was heißt, wann hat das eingesetzt? Nach einer relativ kurzen Euphorie, wo dann das praktische Leben begann, war ja relativ schnell zu spüren, dass aus dem westlichen Teil mit einer, ich sag's jetzt mal übertrieben und nicht alle gemacht, aber mit einer gewissen Arroganz da zu Werke gegangen wurde. Ich glaube, da hat es sehr, sehr viele Verletzungen auch gegeben. Jetzt nicht nur, was wirtschaftliche Dinge betrifft, auch was mentale Dinge betrifft, auch was Dinge betrifft mit Blick auf Stasi. Es wäre sicher gut gewesen, wenn man die Stasi-Aufarbeitung den Menschen überlassen hätte, die mit der Stasi zu tun hatten. Das ist ja der große Vorteil gewesen damals in der Sowjetunion, dass die in der Sowjetunion, als unter Gorbatschow angesagt war, sich mit der KGB, mit den Verbrechen der KGB-Vergangenheit zu beschäftigen. Darüber habe ich auch einen langen Film gemacht. Mhm. Fände ich irgendwie schön, wenn der in der Mediathek wäre, ist er aber nicht. Die konnten das selber machen. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Herangehensweise, auch eine ganz andere Berechtigung, als wenn jemand von außen kommt und dann nach Aktenlage sortiert, wer hat was, wie, warum und so. Also das sind Dinge, die mit Sicherheit dazu beigetragen haben, wie gesagt, auf wirtschaftlichem Gebiet sowieso, dass man Betriebe kaputt gemacht hat. Und ich möchte auch nicht an der Spitze der Treuhand gestanden haben, ganz sicher nicht, weil das war eine Wahnsinnsaufgabe. Aber vieles, was da gelaufen ist, war einfach nicht in Ordnung, ganz vorsichtig gesagt. Heutzutage kommt sicher insofern noch einiges hinzu, weil die Menschen in der DDR haben einen ganz anderen Erfahrungshintergrund. Mhm. Die sind, was bestimmte Dinge angeht, nicht so wahnsinnig naiv. Wenn ich da unterwegs bin, höre ich auch oft von denen, das hatten wir doch alles schon mal, ja, von wegen jetzt hier Desinformation und das darf man nicht und hier auch nicht. Also es ist eine ungute Atmosphäre und ein ungutes Gefühl. Das anzusprechen, ohne von vornherein Etiketten zu verteilen, du bist Neonazi, du bist ich weiß nicht was, das scheint mir die einzige Chance zu sein. Auch, dass diejenigen, die sich ausgegrenzt fühlen, ernst genommen fühlen. Und ich glaube auch, dass Menschen, die im Westen groß geworden sind, ich gehöre ja dazu, aber ich hatte das Glück, 4 Jahre meines Lebens in einem anderen Land mit Haut und Haaren zu verbringen und andere Dinge zu erleben, dass wir im Westen aufhören, mit der Attitüde herumzulaufen, wir wissen, wie es geht. Wir haben sowieso die Moral auf unserer Seite und wir sind die Guten und der Rest muss ja langsam mal kapieren, dass es besser ist, wenn sie alle so machen, wie wir das machen. Das ist jetzt sehr, sehr platt formuliert. Aber
es geht
in diese Richtung und das ist bei manchen stärker vertreten, bei manchen weniger. Und es ist bei erstaunlich vielen, die gar nicht glauben, dass sie so denken, im tiefsten Inneren verankert und man merkt es einfach im Umgang.
Glauben Sie, was ist das größte Missverständnis, dass Westler über Ostdeutsche haben?
Dass sie keine Ahnung haben. Ne, die haben das nicht und das nicht und das auch nicht und die sind zu leicht verführbar oder was weiß ich, oder haben Demokratie noch nicht begriffen. Ich habe den Eindruck, manche von denen haben die besser begriffen als manche hier.
Kommt dazu, also das Demokratie in Deutschland ist ein ganz anderes Thema, aber ja. Meine, wenn man die Umfragen anschaut, dann will ja eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung genau das Gegenteil, was die Regierung macht, in eigentlich fast sämtlichen Fragen. Oder?
Das ist genau der Punkt. Und von daher, ich finde es auch bemerkenswert, wenn es dann heißt, beispielsweise in irgendwelcher Berichterstattung, jetzt Herr Merz oder wer auch immer, muss jetzt der Bevölkerung mal klar machen, dass... Ja, also wir müssen jetzt endlich mal begreifen, dass Russland unser Feind ist oder so. Das ist schon bemerkenswert und hat mit demokratischem Verständnis relativ wenig zu tun. Das ist, da ist wirklich viel Grundsatzarbeit nötig. Und ich denke, die müsste in den Schulen anfangen.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, jetzt bringe ich mal wieder einen Satz von Ihnen, den ich gut finde. Sie schreiben da, der Satz, früher war alles besser, sei verboten.
Ja, genau.
Jetzt will ich Sie aber umgekehrt wissen, was ist heute besser als vor 20 Jahren?
Ich habe gesagt, genau, früher war alles besser. Wenn man das sagt, ist alles fürchterlich. Früher war alles anders. Was ist heute besser? Also viele, viele technische Dinge sind eine große Erleichterung, um Himmels Willen. Ja. Das ist jetzt so viel, worüber man nachdenken müsste, was besser ist.
Was hat die deutsche Politik in den letzten 20 Jahren Positives zustande gebracht?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich will auch niemandem Unrecht tun, um Himmels Willen. Aber da muss ich mich jetzt irgendwie rauswinden. Weil auf Anhieb kann ich jetzt nicht sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens. Denn ich hänge, ist vielleicht mein Problem, ich hänge immer noch den Versäumnissen nach, weil die eine so große Auswirkung haben. Die Basis, die gelegt war, Ende der 80er Jahre, ist gnadenlos verschenkt worden. Und das langsam mal zu erkennen und zu überlegen, wie man da wieder rauskommt, wie man das wieder reparieren kann, zum Wohle der Menschen, auch zum Wohle eines demokratischen Systems. Das hat nämlich auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun.
Ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre, dass man Frieden, gute Beziehungen, ein stabiles Verhältnis nur miteinander, mit Russland zustande bringt, als gegen Russland und gegen jemanden.
Ja, also das finde ich, muss man gar nicht großartig begründen. Ein Frieden in Europa ohne Russland funktioniert nicht. Und gegen Russland schon gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ein wunderbarer Satz, wie ich finde. Solange Russland nicht zu Europa gehört, wird es nicht möglich sein, die Ukraine zu Europa zu zählen. Er hat's ein bisschen, ich habe das Zitat jetzt etwas versaut, aber die Idee ist ja klar. Wenn man Russland ausgrenzt, dann funktioniert das mit der Ukraine auch nicht. Mhm. Das ist ja auch eine Geschichte. Ich frage mich, warum das keine Basis für politische Arbeit ist. Gerade die Länder, die im Kalten Krieg zwischen Ost und West hingen. Klar, also Polen und so auf der Ostseite, aber die ja dann relativ schnell EU-Mitglied wurden, NATO-Mitglied wurden, etc., etc. Diese Länder oder auch die Slowakei oder auch Ungarn und vor allen Dingen auch die Ukraine wären doch ideal in ihrer Brückenfunktion zwischen Ost und West. Mhm. Weil sie haben sowohl Erfahrungen mit der einen Seite als auch mit der anderen Seite. Sie könnten als Scharnier wirken. Das nicht zu nutzen, sondern um auf das EU-Assoziierungsabkommen nochmal zurückzukommen, die Ukraine vor die Wahl zu stellen, entweder ihr macht bei uns mit oder ihr macht bei denen mit, beides geht nicht, ist ein Wahnsinn, ist auch ökonomisch ein Wahnsinn. Wenn man sich überlegte, damals waren 2/3 der ukrainischen Exporte gingen nach Russland. Mhm. Das zu kappen, ein amerikanischer Politikwissenschaftler hat das genannt Selbstmordökonomie. Mhm. Also
mehr Neutralität, das Gebot der Stunde.
Ja, und also wie heißt das? Multivektoral. In alle Richtungen gute Beziehungen zu haben und sich nicht abschotten zu müssen, damit die andere Seite einen als Partner akzeptiert.
Mhm. Wäre eigentlich ein neutrales Deutschland. wie die Schweiz ursprünglich. Ich meine, ja, da gibt es auch noch genau, irgendwie immer noch 2, 3, 4, 5 verschiedene Meinungen, ob die Schweiz noch neutral ist oder nicht. Wäre da so dieses Konstrukt neutral, bewaffnet, aber unbefristet, einfach neutral im klassischen Sinne?
Offen gestanden, damit habe ich mich intensiv genug beschäftigt, um dazu substanziell was sagen zu können. Mhm. Es hat einen gewissen Reiz, aber ich bin noch nicht sicher. Also mit der Frage überraschen Sie mich, da muss ich nochmal überlegen. Mhm.
Was bedeutet eigentlich, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Heimat denken?
Wohlfühlen. Ja, wohlfühlen. Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Ja.
Warum ist Deutschland ein tolles Land? Ihre Heimat?
Ja, um Himmels Willen. Ich wüsste gar nicht, wo ich woanders wohnen wollte. Ich bin gerne in Deutschland. Es liegt auch an sowas, klar, die Sprache, man ist zu Hause, die meisten Menschen kennt man hier, die Gegenden, die mit Erlebnissen verbunden sind, das ist, also um Himmels Willen, das ist ja gerade der Grund, warum ich mich über viele Dinge so aufrege, weil ich Deutschland liebe und ich möchte gerne, dass das so ist, wie ich meine, dass es sein könnte.
Mhm. Ist auch interessant, das habe ich mal kürzlich in einem anderen Gespräch, ist mir das aufgefallen, dass die einzigen Deutschen, die eigentlich ein gesundes Verhältnis zu ihrer Heimat, zu ihrem Land, zu ihrem Deutschland haben, sind eigentlich die Bayern. Warum ist das eigentlich so? Alle sagen, ich meine, da gibt's tatsächlich, ich meine, wie Sie jetzt das gesagt haben, warum ich Deutschland liebe. Ja. Und da können Sie in Bayern, ist das so wahrscheinlich. Warum ist das so?
Die Bayern haben eine eigene Identität. Das ist schon mir, sam mir. Das ist schon so, ja. Ist in Ordnung, finde ich. Ist in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, dass um sich wohlzufühlen, braucht man braucht man eine überschaubare Identität. Mhm. Also um es andersrum zu sagen, ich finde, Europäer ist gut, von mir aus auch Terraner, ja, also Sie wissen, was ich meine. Aber man muss irgendwo verwurzelt sein und das auch als seine Heimat betrachten dürfen. Weil ich glaube, dass man dann auch Globalisierung erträgt. Mhm. Wenn man das nicht darf, weil das nicht angesagt ist oder weil Heimat antiquiert ist oder weil, keine Ahnung, jemand Nationalismus draus macht oder so, das halte ich für prekär.
Also dieser verseuchte oder dieses Minenfeld-Patriotismus.
Ja, ganz
quasi,
genau.
Oder?
Ja, ja. Eben. Ja. Und das ist ja auch wieder so eine mangelnde Differenzierung. Patriotismus und Nationalismus hat ja nichts miteinander zu tun. Mhm. Das ist übrigens auch was, ich komme ja immer wieder auf Russland, was man in den USA in der Regel Patriotismus nennt, nennt man in Russland Nationalismus. Dabei ist beides dasselbe in verschiedenen Ausprägungen.
Mhm.
Naja.
Vielleicht noch letztes Themengebiet, was ich hochinteressant finde, ist Ihre Schulbildung. Sie waren in einer Mädchenschule, habe ich gelesen, und die war so ein bisschen christlich angehaucht.
Ja, die
stimmt
war christlich.
Das?
Ja, ja, genau. Es war eine katholische Mädchenschule.
Wie halten Sie es mit Gott?
Ich denke, es gibt ihn, aber das hat für mich relativ wenig mit der Kirche zu tun. Es hilft im Leben, wenn man glaubt, finde ich. Und wenn man Dialog hat, auch wenn der Dialog einigermaßen einseitig ist, aber trotzdem. Ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die man eben nicht erklären kann.
Mhm.
Insofern, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Naturwissenschaftler eigentlich zu den gläubigsten Menschen zählen, jedenfalls in meinem Umkreis. Weil die irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, das kann man nicht mehr erklären, dafür muss es was anderes geben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, da gibt's was.
Mhm.
Da gibt's was. Und
was ist für Sie der Sinn des Lebens, um es auch ganz groß zu machen?
Der Sinn des Lebens, wenn ich jetzt sage, ist glücklich zu sein, dann heißt das nicht, ich trampel alles weg, damit es mir gut geht. Sondern das heißt auch, dass die Menschen, die man im Umfeld hat und die man liebt, ich glaube, Liebe ist ein großer Punkt, dass man aus Liebe agiert und dann sowas wie Verantwortung und dass, wenn man dann eines Tages geht, dass man in sich ruht und sagen kann, so ganz falsch habe ich das alles nicht gemacht.
Was ist Ihr Rezept für ein glückliches Leben?
Da gibt es diesen Dreispruch, ja, Gott oder wer auch immer, gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die zu ändern sind. Andersrum, Gott gebe mir den Mut, die Dinge zu ändern, die zu ändern sind, die Kraft, die Dinge zu ertragen, die nicht zu ändern sind, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und auf diesen drei Beinen kann man ganz gut durchs Leben gehen.
Herr Kronenschwarz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.